Glas, Tierhaut, Stein und Holz. Das waren die Malgründe der Meister der gotischen Malerei. Dass man Leinen, also Stoff, aufspannen könnte, mit Öl bemalen und in einen kostbaren Rahmen einfassen, kam nur um des Bildes willen um 1200 noch niemandem in den Sinn. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Bilder hatten immer auch einen handfesten Zweck zu erfüllen. Der Zweck war zum Beispiel die Verschönerung der Mauer, die Illustrierung eines Buches, die Erleuchtung durch Fenster oder auch die Verschönerung und Illustrierung eines Altars, denn Bilder waren ja Botschaften, Bilder waren Predigten für Laien, für Menschen, die nicht lesen konnten. Wie sah das aus? Die Malerei in der Gotik kann man so in drei Kapitel teilen, die Glasmalerei, die Miniaturmalerei und die Tafelmalerei. Und was genau damit gemeint ist, das erkläre ich dir noch. Jetzt fange ich einfach mal an mit der Glasmalerei. Sie entstand eigentlich durch den Bau der Kathedralen und ich habe auch schon in meinem vorherigen Podcast erwähnt und erwähne es immer wieder, die Kathedrale war wirklich Dreh- und Angelpunkt der Kunst in der Gotik, denn man zielte ja darauf hin, dass eine Kathedrale möglichst leicht und filigran wirkte und daher möglichst wenig Mauerflächen hatte. Also war die Bauweise eine Skelettbauweise, die den ganzen Druck und die ganze Last auf Pfeiler, Strebepfeiler und Strebebögen abführte und dazwischen eigentlich theoretisch keine Mauer nötig war. Mauer war eigentlich nur noch so eine Haut, die das Außen vom Innen abtrennte. Weil man also keine Mauer wollte, weil das schwer und massiv aussah, versuchte man diese Flächen mit Glas zu füllen, mit Fenstern. Diese Fenster wurden dann also bemalt. Das war eine bestimmte Technik, da komme ich gleich drauf zurück. Und das konnten die Meister der Gotik des 12. und 13. und 14. Jahrhunderts so gut, dass sie eigentlich später nicht mehr übertroffen werden konnten. Also die Glasmalerei, die Glasfenster blühten wirklich, die Hauptblüte war wirklich zur Zeit der Gotik. Es gab es später natürlich auch noch, weil ich meine, die Technik ist wunderschön, nicht mehr in dieser Könnerschaft. Wenn du schon mal in so einer Kathedrale warst und denkst, und wo sind jetzt die ganzen berühmten glasbemalten Fenster? Du siehst zum Beispiel nur weiße Fenster oder, keine Ahnung, Butzenscheiben womöglich, so klein, in kleinen Felder eingeteilte, klare Scheiben. Es ist ja so, dass dies eigentlich auch der empfindlichste Teil des Gebäudes war. Und ich meine, diese Gebäude stehen schon eine längere Zeit und haben einige Kriege erlebt. Und natürlich, wenn sie brannten, zersprang als erstes das Glas oder man schoss extra auf die Glasfenster oder es zog ein Bildersturm drüber. Das heißt, man wollte keine Darstellungen der Bibel und schon gar nicht von Heiligen und der Mutter Gottes und das störte einfach alles, was darauf dargestellt war. Also das betraf dann nicht nur die Kathedralskulpturen, sondern auch die Fenster. Diese großen Fenster in den Spitzbogenrahmen, die sind natürlich nicht ganz einfach herzustellen und sie müssen stabil sein. Also es war eigentlich nicht möglich, eine so große Fläche aus einem Stück Glas herzustellen, wie wir das heute gewohnt sind, sondern das Glas wurde durch eine Mosaiktechnik eigentlich haltbar gemacht und gleichzeitig wurde diese Technik aber auch genutzt, um zu zeichnen. Man machte mit diesen Bleiruten, so nennt man diese, die Bleiabschnitte, Umrahmungen der einzelnen Glasstücke, machte man gleichzeitig auch schon die Vorzeichnung für das Bild und setzte dann ein bereits schon gefärbtes Stück Glas ein und fügte so die einzelnen Stücke aneinander. Also wenn man bei einer Mosaik einfach in eine trocknende Masse einzelne Stücke setzt, so macht man das auch, doch es gibt hier ja keinen Hintergrund, der das alles festhalten könnte. Darum werden die Stücke sozusagen mit Bleistücken verleimt und weil die ja ziemlich deutlich zum Vorschein kommen, hat man es so verwendet, dass man gleichzeitig auch schon eine Zeichnung damit machte. Wenn du das Glück hast, mal noch gotische Glasfenster zu sehen, wie in Chartres zum Beispiel, dann wirst du sehen, dass noch viel feiner gemalt werden konnte. Und das ging mit der folgenden Technik. Man hat nämlich auf die farbigen Glasstücke sogenanntes Schwarzlot aufgeschmolzen und das dann wie bei diesen Kritzelzeichnungen, ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, kennst du das sicher, es gibt ein buntes Stück Papier, das eine schwarze Schicht drüber hat und dann kann man so eine bunte Zeichnung auskratzen. Also diese Schwarzlotschicht, diese dünne, wurde dann weggekratzt und damit konnte man die feine Binnenzeichnung malen sozusagen. Also die Figuren konnten dann damit auch ein bisschen körperlich dargestellt werden, indem man eben verschattete Teile auch zeichnen konnte. Und wie das halt bei jeder anderen Zeichnung ist. Später hat man dann nicht nur dieses Schwarzlot aufgebrannt oder aufgeschmolzen, also ist eigentlich Bleiglas, das aufgeschmolzen wurde, sondern es gab auch Silbergelb oder Eisenrot und weitere Farben dann. Die Farbskala wurde immer größer und diese einzelnen Farben hatten auch eine symbolische Bedeutung. Am liebsten verwendet man Blau, Rot, Gelb, das für Gold steht, und Grün. Blau war die Farbe des Himmels, das ist klar, immer schon, da gibt es keine Frage, aber auch der Ferne und was ist in der Ferne des Jenseits. Rot ist die Farbe des Feuers, des Geistes und der Liebe und auch des Lebens. Gelb ist die Farbe der Sonne und auch die Farbe der sich offenbarenden Gottheit. Alles, was göttlich ist, wird gelb, also eigentlich Gold dargestellt. Grün, das ist ganz klar, auch die Farbe der Natur, des Wachstums. Und wenn dann also so ein Bild aus den farbigen Glasstücken mit den Bleiruten zusammengesetzt war, wenn das Schwarzlot bzw. die anderen Farben aufgesprüht und weggekratzt waren, wenn das Glasbild sozusagen fertig war, dann fasste man das ganze Teil in einen Eisenrahmen ein und stützte es durch waagrechte Sturmstangen und senkrechte Windruten gegen den Winddruck ab. Denn man muss sich vorstellen, diese Glasfenster sind wirklich sehr, sehr groß und ja, unzerbrechlich und können natürlich nicht alleine dem ganzen Wind und Wetter von draußen auch noch standhalten. Also sie hielten sehr gut stand, das muss man sagen. Sie gingen eigentlich, wie gesagt, erst bei Kriegen und Bilderstürmen in die Knie. Aber man musste ja doch etwas machen. Also es war wirklich, die Glasmalerei erforderte Können. Es war wirklich eine sehr, sehr gut ausgebildete Technik und gute Glasmaler waren wirklich tolle Meister. Das Glas hatte aber noch einen anderen Vorteil, also man stellte biblische Darstellungen, biblische Erzählungen dar, ist ja logisch in der Kirche, es gab aber auch moralische Gleichnisse oder teilweise sogar volkstümliche Legenden. Und stell dir vor, du bist in der Kirche drin, siehst diese schönen farbigen, kostbar leuchtenden Fenster, die ja sowieso immer kostbar leuchten, egal wie jetzt das Wetter draußen ist und es scheint noch die Sonne durch. Dann findet im wahrsten Sinne des Wortes durch das transparente Glas eine Erleuchtung statt und du wirst es wie göttliches Licht empfinden, soweit du dich in die Geschichte und in den Zweck dieser Darstellungen hineinfühlen kannst. Es war also das Licht, das durchscheinende Licht war ein Teil des Werkes, ein Teil dieser kostbaren Glasmalerei. Trotzdem aber, die Kathedralen waren oft bunt bemalt mit viel Gold und schau dir in den Shownotes, habe ich dir ein Foto vom Innenraum der Sainte-Chapelle in Chartres verlinkt. Alles, was noch vorhanden war an Stein und Mauer, wurde nach Möglichkeit nämlich auch bemalt. Es wurden die Statuen bemalt, die Dienste, die Pfeiler und zwar mit ornamentalen Musterungen. Es war eigentlich alles sehr, sehr wild und ganz anders, als wir das uns von unserer heutigen Sicht aus gewohnt sind. Die Idee war natürlich, dass man noch mehr Kostbarkeit darstellen wollte, noch mehr Heiligkeit und Himmel. Vielleicht muss ich hier noch einfügen, in der Zeit der Gotik gab es wirklich große Glaubenskriege. War Gott reich oder beziehungsweise Jesus, war er arm? Wo wohnte der Papst oder beziehungsweise wer war der echte Papst? Deswegen kam es ja auch dazu, dass einer der Päpste dann nach Avignon auswanderte und das war übrigens, dort war die Meinung der Jesus ist reich vertreten und die in Rom waren für Jesus ist arm. Und je nachdem, welcher Orden mit welcher Grundüberzeugung dann so eine Kirche baute, schmückte er sie natürlich auch reicher oder weniger reich. Also zum Beispiel in Florenz sieht man das. Also zum Beispiel in Florenz, Santa Croce war eine Franziskanerkirche. Die Franziskaner waren ein Bettelorden und ihre Grundhaltung war natürlich, dass Jesus von Grund auf arm war und keinen Besitz hatte. Es geht nicht um Besitz. Und ihre Kirche war dementsprechend auch zurückhaltend ausgestattet. Das nächste große Kapitel der Malerei in der Gotik, das war die Buchmalerei oder Miniaturmalerei, die es übrigens schon länger gab, also und die auch schon eine Hochblüte erlebte, nämlich so um 1000 auf der Klosterinsel Reichenau. Doch auch in der Gotik blühte sie noch einmal auf. Und auch hier der Zweck ganz klar, die Buchmalerei sollte einen Text illustrieren. Also sie malten nicht einfach Bücher voll wie Bilderbücher, sondern es waren natürlich immer Texte dabei, Bibeltexte oder wissenschaftliche Texte. Bücher wurden eigentlich immer illustriert. Die ersten Buchstaben wurden illustriert oder es wurden kleine Illustrationen überall versteckt oder es gab Zwischenbilder, die irgendeinen Heiligen ganz besonders schön darstellten. Aber was ich sagen will, das Bild war immer mit dem Text verbunden. In der Gotik allerdings war es dann doch ein letztes Aufblühen. Und das, der Grund dafür war natürlich die Erfindung des Buchdruckes, der ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts so richtig zum Laufen kam. Und weil Text gedruckt wurde, hat man natürlich nicht die Bilder dazu dann noch von Hand gemalt, sondern hat auch eine Drucktechnik verwendet, nämlich Holzschnitt oder Kupferstich und konnte dann die Bilder gleichzeitig mit den Texten vervielfältigen. Wer malte also diese Bilder? Das waren die Mönche in den Klöstern, die große Skriptorien-Schreibstuben unterhielten und zwar schon seit vielen hundert Jahren. War das der Ort, wo die Bücher immer wieder abgeschrieben wurden und illustriert und verschönert und niedergeschrieben auch, aber meistens kopiert. Und Umberto Eco hat in seinem Buch Der Name der Rose, das sich ja ein Krimi, der sich in einem Mönchskloster abspielt, das so ein berühmtes Skriptorium unterhält, eine Schreibstube, hat er beschrieben, wie so eine Schreibstube aussehen könnte. Und da muss ich dazufügen, Eco war ein Wissenschaftler und es war ihm immer wichtig, seine Geschichten aus wirklich bewiesenen Tatsachen zu erzählen. Also wenn er hier zwar ein erfundenes Skriptorium beschreibt, dann könnte es schon oder war es schon so oder ähnlich. Die Situation ist folgende, der Mönch William von Baskerville soll den Mord an einem Mönch, an einem Bruder dieses Klosters aufklären. Er wurde extra dafür in dieses Kloster berufen und jetzt schaut er sich die Räumlichkeiten an und besucht das Skriptorium. Ich lese vor. Ja, damals, in jener Stunde beginnender Dämmerung, erschien mir das Skriptorium wie eine fried- und freudvolle Werkstatt der Weisheit. In St. Gallen sah ich später ein ähnlich wohlproportioniertes Skriptorium, ebenfalls von der Bibliothek getrennt. In anderen Abteien pflegen die Mönche am selben Ort zu arbeiten, wo auch die Bücher aufbewahrt werden. Aber dieses war noch viel schöner angelegt. Restauratoren, Kopisten, Rubrikatoren und Forscher saßen jeder an seinem eigenen Tisch, je einer vor jedem Fenster. Und da es insgesamt 40 Fenster waren, eine wahrhaft vollendete Zahl, die sich der Verzehnfachung des Vierecks verdankt, als wären die 10 Gebote in den 4 Kardinaltugenden multipliziert worden. Hätten 40 Mönche einhellig nebeneinander arbeiten können, mochten sich auch in diesem Augenblick nur knapp 30 im Saal befinden. Severin erklärte uns, dass die im Skriptorium tätigen Mönche von den Gebeten zur Tertia, Sexta und Nona entbunden waren, damit sie das Tageslicht voll ausnutzen konnten und ihre Arbeit erst bei Einbruch der Dunkelheit zur Vesper zu unterbrechen brauchten. Die hellsten Plätze waren den Restauratoren, den erfahrensten Miniaturmalern und den Kopisten vorbehalten. Jeder Tisch hatte alles, was man zum Malen und zum Kopieren braucht. Tintenfässer, feine Federn, die einige Mönche mit winzigen Messerchen schärften, Bimssteine, um das Pergament zu glätten, und Lineale, um die Zeilenlinien zu ziehen. Neben jedem Schreiber oder auch am oberen Ende der schrägen Schreibfläche eines jeden Tisches stand ein Lesepult, auf dem der zu kopierende Kodex ruhte, festgehalten durch eine bewegliche Maske, welche die gerade abzuschreibende Zeile einfasste. Manche hatten auch goldene oder andersfarbige Tinten. Andere Mönche sah ich nur lesen und sich Notizen machen, in Hefte oder auf kleine Täfelchen. So beschreibt Deco das Skriptorium dieser Abtei im Norden Italiens, wo gemordet wird, dass man es kaum fassen kann, als ein Buch, das ich wirklich empfehlen möchte. Ich habe hier viele Namen von Handwerkern bzw. von Teilaufgaben, die solche Schreibmönche hatten, genannt. Also es waren viele Arbeitsschritte nötig, von der Kuh bis zum Papst, die so eine Handschrift dann brauchte. Es war also wirklich eine sehr, sehr ausgebildete Handwerkskunst. Es gab aber auch eine ganz witzige Aufgabe noch, nämlich die der Monstermaler. Und auch auf die treffen wir in dem Skriptorium, nämlich William und sein Schützling Azon schauen sich die Arbeit eines oder des ersten ermordeten Mönches an, und er war so ein Monstermaler. Und Azon beschreibt, was er da alles auf seinem Schreibpult gesehen hat. Ich lese vor. Es handelte sich um einen Psalter, an dessen Rändern sich eine für unsere Sinne verkehrte Welt abzeichnete. Als entfaltete sich an den Rändern eines Diskurses, der per Definitionem Diskurs der Wahrheit ist, aufs Innigste mit ihm verbunden durch wundersame Rätsel und Anspielungen, ein lügnerischer Diskurs über ein Universum, das auf dem Kopf steht, so dass darin die Hunde vor den Hasen fliehen und die Hirsche den Löwen jagen. Kleine Köpfchen mit Vogelfüßen, Tiere mit Menschenhänden auf dem Rücken, haarige Häupter, aus denen Füße wuchsen, zebragestreifte Drachen, Vierbeiner mit Schlangenköpfen, die Hälse verschlungen zu tausend unentwirrbaren Knoten, Affen mit Boxhörnern, Sirenen mit Vogelleibern und Libellenflügeln auf dem Rücken, Menschen ohne Arme, denen andere Menschengestalten buckelförmig aus den Schultern wuchsen, Wesen mit Mäulern voller Zähne am Bauch, Menschenleiber mit Pferdeköpfen und Pferdeleiber mit Menschenbeinen, Fische mit Vogelschwingen und Vögel mit Fischschwänzen, Misswüchsige mit einem Leib und zwei Köpfen oder mit einem Kopf und zwei Leibern, Kühe mit Hahnenschwänzen und Schmetterlingsflügeln, Frauen mit Fischschuppen auf dem Kopf, zweiköpfige Chimären verschlungen mit eidechsenköpfigen Wasserjungfern, Zentauren, Lindwürmer, Elefanten, Mantikoren mit drei Zahnreihen im Maul, einbeinige Skinopoden, die sich auf Baumästen wanden, Greife mit Schwänzen in Form von gerüsteten Bogenschützen, teuflische Kreaturen mit endlosen Hälsen und ähnliche Monster in großer Zahl. Also du siehst schon, diese Monster sind irgendwie etabliert. Sie haben sogar einige Namen, und da war jedem klar, was er zu sehen bekam, wenn er eben eine Chimäre sah. Und sie hatten auch einen Sinn. Sie dienten nämlich dazu, das Gelesene verständlicher zu machen. Also William von Baskerville erklärt es zwei Seiten weiter selber, und weil er es gut erklärt, möchte ich auch hier noch einmal aus dem Buch Der Name der Rose vorlesen. Ich lese. Die Bilder an den Rändern der Manuskripte reizen uns häufig zum Lachen, aber sie tun es nur zu erbaulichen Zwecken, erwiderte er. Wie man in Predigten vor dem Volk oft Exempel einführen muss und nicht selten ergötzliche, um die Fantasie der frommen Zuhörer anzuregen, so muss auch die Rede der Bilder sich dieser Possen bedienen. Für jede Tugend und jede Sünde gibt es ein Beispiel in der Welt der Tiere, Und die Tiere spiegeln die Welt der Menschen. Und das ist nur ein Beispiel. Er geht dann in den Disput mit einem anderen ehrwürdigen alten Mönch, der diese Malereien für Gotteslästerung hält eigentlich. Und sie reden hin und her und es kommt dann zum Ausdruck, dass diese Bilder auch eine spirituelle Bedeutung haben. So ganz, ganz, ganz kurz gefasst, dass halt jedes Wesen, und sei es noch so erfunden oder beziehungsweise so unvorstellbar, von Gott erzählt. Wenn man sich also dieses Leben, diese Arbeit im Skriptorium als beschaulich und ruhig, und die Mönche sind ja von vielen Pflichten, nämlich einigen Messen am Tag, entbunden. Wenn man sich das so vorstellt, dann kann man sich täuschen. Und es gibt ein bekanntes Zitat aus der Vita Harlinis et Rainile, die um 850 bis 880 geschrieben wurde. Ich habe das Zitat dieses Jahr in der Ausstellung 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau gelesen. Und möchte es gerne hier noch einmal bringen. Es heißt nämlich, also beziehungsweise einer dieser Schreibermönche spricht: Der, der nicht weiß zu schreiben, glaubt nicht, dass dies eine Arbeit sei. Oh, wie schwer ist das Schreiben. Es trübt die Augen, quetscht die Nieren und bringt zugleich allen Gliedern Qual. Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet. Also mich hat dieses Zitat ein bisschen an die Aufsatzzeiten und in der Schule und dann später an die Semesterarbeiten und Magisterarbeit und so weiter erinnert. Manchmal denkt man schon, man hat nichts getan, man ist nur vor dem Computer gesessen oder hat, damals haben wir ja noch aus Büchern von Hand kopiert oder Zitate abgeschrieben, aber am Abend bist du trotzdem fix und fertig, es war anstrengend. Dann komme ich zum letzten Kapitel oder großen Abschnitt der Malerei in der Gotik, nämlich die Tafelmalerei. Ich habe ja am Eingang gesagt, es ist noch niemandem damals in den Sinn gekommen, ein Bild mit Öl auf Stoff zu malen, in einen Rahmen zu spannen und dieser auch noch möglichst kostbar zu gestalten, damit dieses Bild um des Bildes willen bewundert wird, sondern ein Bild hatte immer einen Nutzen zu erfüllen. Und irgendwie aber sind ja diese Bilder dann entstanden. Die Herkunft des Tafelbildes, also eines Bildes, das auf ein Stück Holz gemalt wurde und sich dann irgendwann als einzelnes Bild behauptete, kam eigentlich von der Bemalung des Antipendiums eines Altars. Und das Antipendium eines Altars ist, was wir heute Altarblock nennen würden, also dieses große Stück, auf dem dann die ganzen liturgischen Sachen stehen, die für die Messe gebraucht wurden. Dieser, der vordere Teil, der wurde bemalt. In Italien fing das alles an, also ja, wo fängt die Malerei an? Es ist Italien und irgendwie tut es mir fast gut, dass ich hier ein bisschen in dieser gotischen Zeit Italien hervorheben kann, denn es war wirklich nicht die Kunst Italiens. Die Gotik hat sich zwar über ganz Europa ausgebreitet, aber ihre Hochblüte hatte sie nicht in Italien. Sie haben angefangen, die Altäre vorne zu bemalen, dann entwickelten sich natürlich die Wandelaltäre im Norden, die mit ihren Flügeln nach rechts und links auch viel Malfläche boten. Und im Zusammenhang mit der Mystik wollte man dann auch Bilder haben, die man nur für sich hatte, nur in seiner Privatkapelle, die man vielleicht auch gerade Mariendarstellungen zu sich an einen stillen Ort des Gebetes nehmen konnte. Und dafür mussten sie natürlich beweglich sein. Und so kam man dann langsam aber sicher auf die Idee, Bilder auf einzelne Holztafeln zu malen, die man hier oder dahin mitnehmen kann. Die berühmten Maler der italienischen Kunst, das waren zum Beispiel Simone Martini, der Bilder fast aus Gold gemalt hat. Ich verlinke dir eins in den Shownotes. Die Verkündigung an Maria ist auch Teil eines Altars, also kein Tafelbild, sondern Teil eines Altars. Es hatte immer noch seinen klaren Nutzen. Und natürlich Giotto di Bondone, dem es gelungen ist, das erste Mal Räumlichkeit in ein Bild zu bringen. der Tiefe dargestellt hat, menschliche Gefühle, der den Himmel blau gemalt hat und nicht gold, wie es sonst im Mittelalter üblich war. Wäre Giotto nicht gewesen, hätte sich die Malerei nicht um 1500 in Italien zu dieser Größe aufschwingen können. Also Giotto war wirklich, er wird ungern als mittelalterlicher Künstler bezeichnet, weil er ja eigentlich wirklich schon alle Vorarbeiten für die Renaissance-Malerei gemacht hat, mit der räumlichen Tiefe oder eben den menschlichen Gefühlen, die zu sehen sind. Aber ob man es will oder nicht, er war ein Künstler des Mittelalters und einer muss ja mal die Idee haben und anfangen. Das war Giotto di Bondone, zum Beispiel mit seiner Kapelle, Scrovegni-Kapelle in Padua, und ich werde die hier auch verlinken, weil das ist jetzt eine Situation, die kann man nicht hören. Ich kann dir die Bilder nicht beschreiben, wenn du nicht weißt, wie sie aussehen. Also schau sie dir an und du wirst wissen, langsam geht hier das Mittelalter seinem Ende zu. Giotto hat seine Bilder übrigens an die Wände von Kirchen gemalt. In Italien mit den Bettlerorden und den Franziskanern waren ja mehr Wände vorhanden als in den möglichst teuer und kostbar mit Glas ausgestatteten Kirchen des Nordens. Also er hat Wandzyklen, Bilderzyklen an die Wand gemalt und es sind Gott sei Dank noch einige seiner Bilderzyklen erhalten. Ja, damit hätten wir ganz grob die Malerei der Gotik umrissen. Also, wie gesagt, die Glasmalerei kam zu einer Hochblüte, die Buchmalerei schwang sich noch einmal auf und langsam aber sicher kam es auch zur Erfindung des Tafelbildes, so wie wir es heute eigentlich kennen und uns kaum vorstellen können, dass es mal eine Zeit gab ohne einzelne Bilder. Es war wichtig, dass ein Bild einen Nutzen erfüllte, nicht nur sich selber war, sondern dass es eben die christliche Botschaft durch die göttliche Erleuchtung des Lichtes mitteilte, dass sie einen Text verständlich machte und noch bedeutender, indem die Malereien den Text illustrierten und dass sie halt Wandflächen füllten, Altarflächen bemalt wurden und Flügel, um noch mehr von der christlichen Botschaft den Menschen, die nicht lesen konnten, mitteilen zu können. Zu den Monstermalereien übrigens fällt uns ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber fällt einem als ersten Hieronymus Bosch ein mit seinen eigenartigen Visionen der Hölle und des Himmels, auf denen wir auch immer auch eigenartige Figuren sehen, die für heutige Augen alles andere als lustig sind, sondern wirklich irritierend. Trotzdem empfehle ich dir, schau dir noch einmal oder schau es dir überhaupt einmal an, das Heuwagentriptychon von Hieronymus Bosch, der ja 1450 bis 1516 gelebt hat. Es ist eines seiner letzten Bilder. Er hat es 1512 bis 1515 gemalt und hängt im Museo del Prado in Madrid. Es ist ein Triptychon, das heißt ein dreiteiliges Bild. Und ich verlinke dir den Link zum Heuwagentriptychon von Hieronymus Bosch ebenfalls in den Shownotes. Dort siehst du Monster der allerschönsten Art. Gerne möchte ich noch einmal auf meinen Online-Kurs Kunstgeschichten der Gotik hinweisen, der am 14., 21. und 28. November online und per Zoom stattfindet. Und zwar werden wir an diesen drei Abenden zuerst uns die Architektur der Gotik anschauen, dann die Skulptur und zum Schluss die Malerei. Und das Gute ist natürlich, dass ich dann Bildbeispiele zeigen kann. Auch wenn ich immer sage, Kunst hört sich gut an und das ist wahr, denn die Kunst hat so viel zu bieten, noch außer dem eigentlichen Bild, hört sich paradox an, ist aber wahr, dass ich dann doch in diesem Online-Kurs auch Bildbeispiele bringen kann und wir uns diese gemeinsam anschauen können. Also wenn du ein bisschen tiefer noch in die Kunstgeschichte der Gotik einsteigen möchtest, wenn du etwas sehen möchtest dazu, dann würde ich mich freuen, wenn du zu meinem Online-Kurs kommen kannst. Du kannst dich über den Link in den Shownotes gerne anmelden. Ansonsten findest du den Zugang zur Anmeldung auch auf meiner Webseite personalartguide.li. Bis 10. November kannst du dich anmelden und dann ist Anmeldeschluss.